Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlo. Zu Gast ist
Sonja Zekri ist heute bei uns. Sie ist die Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Frau Zekri, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Guten Tag.
Sie sind das erste Mal bei uns. Herzlich willkommen nochmal besonders in diesem Rahmen. Und Sie kommen gerade aus der Ukraine. Sie haben das Land einige Tage bereist. In knapp einer Stunde stellt sich Bundeskanzler Scholz den Fragen der Abgeordneten im Bundestag. Da wird es auch um die Ukraine gehen. Welche Frage an Deutschland haben Sie oft gehört, als Sie in der Ukraine gewesen sind?
Die häufigste Frage ist, warum tut Deutschland nicht mehr? Wir Ukrainer nehmen sozusagen die ganze Last und das ganze Leid und die ganze Aggression Russlands auf uns. Und Deutschland, je nach Stimmungslage, kam dann mal, ja, Deutschland leistet viel humanitäre Hilfe, aber wir brauchen mehr Waffen, wir brauchen schwere Waffen. Deutschland muss sich mehr engagieren. Weniger haben wir tatsächlich diese wirtschaftlichen Fragen gehört, aber vor allen Dingen, wir brauchen mehr Waffen.
Wie ist das? Kommt man dann in die Erklärerin-Position?
Also man kann oft gar nichts erklären, weil die Wirklichkeit der Menschen, die diesen Krieg erleben und die Nähe, die sie zu diesem Krieg haben, einfach eine völlig andere ist als das, was man als Korrespondent da erlebt. Wir gehen da rein, wir gehen raus, wir leben natürlich in Deutschland und insofern habe ich dann viel zugehört und habe mir das angehört und habe versucht zu verstehen, woraus speist sich das, was ist die Hoffnung, ich wollte vor allen Dingen begreifen, wie ist die Stimmung in diesem Land. Wir sind 2 Wochen rumgereist von Westukraine bis Kiew. Ich wollte vor allem verstehen, wie ist die Stimmung der Menschen in diesem Land.
Wir werden hier den Tag sortieren, die Themen des Tages, und da werden wir auch an der einen oder anderen Stelle noch einmal darauf zurückkommen. Der ukrainische Präsident Zelensky, der wirft dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Versagen vor, während er per Video bei einer Sitzung dieses Rates dabei ist. Er sagt, die zentrale Institution zum Schutz von Frieden, die kann nicht effektiv arbeiten. Ohne Reformen muss sich dieser Rat selbst auflösen. Russland ist wie jedes der 5-ständigen Mitgliedstaaten ein Land, das ein Vetorecht hat. Mein Eindruck ist, Zelensky hat natürlich recht, aber es wird nicht passieren.
Ja, es wird vor allen Dingen deshalb nicht so schnell passieren, weil Russland natürlich auch ein Veto gegen seinen eigenen Ausschluss einlegen kann. Und das macht es ganz praktisch sehr, sehr schwierig. Und man kann Zelensky absolut verstehen, wenn er den UN-Sicherheitsrat beim Wort nimmt, als sozusagen den Mediator oder die Institution, die diese sogenannte regelbasierte Weltordnung durchsetzen soll oder vertritt, dann ist natürlich alles, was im Moment in der Ukraine passiert, widerspricht dem. Eine andere Frage ist, ob man damit die UN gleich ganz abschaffen soll oder den Sicherheitsrat ganz abschaffen soll. Und da wäre eben die Frage, ob nicht doch noch ein paar Aufgaben, nicht so ambitioniert wie gleich die ganze Friedensordnung, aber ob es nicht doch noch Aufgaben gibt, für die man auch mit Regimen zusammenarbeiten muss, die, um es ganz klar zu sagen, Menschenrechtsverletzungen im großen Stil begehen.
Aber das ist schon ein harsches Urteil, sozusagen, wenn es um die ganz großen Fragen geht, dann ist der Sicherheitsrat quasi eine Institution, die an sich selber scheitert.
Ich frage mich bei aller Erschütterung und natürlich auch bei allem Entsetzen über das, was wir im Moment in der Ukraine erleben und sehen, dieser furchtbare Krieg, Bucha, das, was auch noch kommt in den nächsten Wochen, das ist natürlich im Moment in diesen Tagen und Wochen das allerprägendste Erlebnis und Ereignis, und das prägt die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur. Nur hat es davor und es wird auch nach diesem Krieg Fragen geben, die im globalen Maßstab auch wichtig sind. Der Klimawandel, Bildung, Armutsbekämpfung, Dinge wie Wasser, alles das ist ja nicht etwas, was losgelöst von der Friedensordnung zu sehen ist. Das sind alles Fragen, die auch gelöst werden müssen.
Vielleicht müssen sie in anderen Foren gelöst werden, zum Beispiel bei den G7-Staaten? Zum Beispiel, oder bei den asiatischen Staaten in kleineren Blöcken, weil wir in diesem großen Gremium, wo die Welt zusammenkommen soll, tatsächlich vielleicht in einer Zeit leben, die zu komplex ist, die eben auch zurückführt in ein Blockdenken?
Ja, ich glaube, das wäre ja nur so eine Verlagerung, wo man dann sagt, dann setzen wir Europäer uns alle zusammen und sind uns alle einig mit unserer moralbasierten Außenpolitik oder mit sozusagen mit unseren moralischen Ansprüchen. Wir werden uns alle immer einig sein oder in den grundsätzlichen Fragen werden wir uns einig sein. Aber das löst ja nicht das Problem, dass diese Staaten auf der Welt sind und dass man mit denen umgehen muss. Russland ist rein flächenmäßig das größte Land der Welt. Das heißt, alles, was mit Klimapolitik zu tun hat, wird auf irgendeine Weise auch Russland betreffen. Es wird China betreffen, was mit diesen ungeheuer vielen Einwohnern. Das heißt, es ist so ein bisschen, da glaube ich, würde man etwas verlagern, was optisch für uns besser aussieht und handhabbarer scheint. Aber ich glaube nicht, dass man auf so etwas wie ein Gesamtgremium verzichten sollte. Auch wenn man, glaube ich, realistisch sagen muss, dass das im Moment natürlich nicht so arbeitet, wie es arbeiten müsste.
Beim Stichwort China, da habe ich daran denken müssen, dass der Sicherheitsrat ja einstimmig verurteilt hat, den Militärputsch in Myanmar, in Asien. Da gab es Einstimmigkeit. Das ändert aber auch nichts an diesem Militärputsch dort, sondern dort würde nur etwas ändern, wenn China eingreift, tatsächlich jenseits dieser Verurteilung. Das ist für mich auch wieder so ein Beispiel dafür, dass wir tatsächlich vielleicht ein Stück weit kleiner denken müssen, dass wir lokaler denken müssen, um solche Konflikte zu lösen, dass die große weltweite Einigkeit mit 5 Vetomächten nicht mehr funktionieren wird.
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass China, das eine ist natürlich, dass China sich offen hinstellt und sagt, wir verurteilen diesen Putsch. Das andere ist natürlich, dass es entsprechende Maßnahmen ergreift. Und die Chinesen, das hat man ja jetzt auch in der Ukraine-Krise gesehen, haben eine ganz eigene Agenda, auch ganz eigene Interessen, was Russland angeht, was Europa angeht, was Amerika angeht. Also ich bin ein bisschen, ich bin immer sehr vorsichtig, wenn man sagt, naja, dann lagern wir das jetzt mal aus, weil dann umgehen wir die großen Konfrontationen, die gibt es im Moment, die gibt es auch in den Gremien, im Menschenrechtsrat, die gibt es in allen internationalen Gremien, wo Russland im Moment bei ist. Aber dann sitzt man zusammen und ob dann wirklich auf einer regionaleren Ebene, wo ja die Kräfteverhältnisse dann noch viel klarer sind, dass China beispielsweise die absolut dominante Macht in Asien ist, dass dann die kleineren asiatischen Staaten in der Lage sein sollen, dem etwas entgegenzusetzen, das scheint mir jetzt auch nicht unbedingt wahrscheinlich.
Kommen wir nach meinem kleinen China-Exkurs nochmal zurück zur Situation in der Ukraine. Am Ende wird, wenn Putin überhaupt entmachtet werden sollte, er nur in Russland entmachtet. Das heißt, wir werden über kurz oder lang in irgendeiner Form mit Putins Russland kommunizieren müssen. Das ist die Realität. Das hier sagt aber Christoph Heusgen, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, gestern Abend im ZDF.
Ich halte es für schwer vorstellbar, dass man mit Putin nochmal um einen Tisch sitzt. Das ist jemand, der alles internationale Recht gebrochen hat. Putin hat alle Glaubwürdigkeit verloren. Er begeht Kriegsverbrechen. Auch was man gesehen hat, was die russischen Streitkräfte im Auftrag Putins machen, er gehört so wie Milosevic vor einen internationalen Gerichtshof.
Die Frage ist, kann man mit Russland reden, ohne mit Putin zu reden?
Na, die Sache ist ja, dass man mit Putin geredet hat und man hat trotzdem nichts erreicht. Das ist ja die große Enttäuschung, die bei allen Diplomaten und Außenpolitikern im Moment mitschwingt. Also das, was Heusgen gesagt hat, ist ja einerseits auch da das Entsetzen über das, was in der Ukraine passiert, aber vor allen Dingen auch eine große Sinnlosigkeit. Man hat mit Putin geredet, er hat gesagt, er zieht die Truppen zurück und wenige Tage später ist er einmarschiert. Ich glaube, man könnte mit ihm, selbst wenn man es wollte, könnte man mit ihm reden, aber man würde es für sinnlos halten. Ich glaube, ehrlich gesagt, solange Putin in Russland, also jetzt mal abgesehen von dieser Frage, will man sich mit einem Kriegsverbrecher an einen Tisch setzen? Das ist eine Frage, dann kann man sagen, das machen wir nicht mehr, wir können das nicht mehr, wir reden mit diesen Menschen nicht mehr. Daraus ergeben sich Folgefragen, mit wem setzen wir uns dann noch an einen Tisch? Wo ist bei uns die Grenze dessen, wo wir sagen, jemand ist ein Kriegsverbrecher und wir setzen uns mit ihm nicht mehr an einen Tisch? Und die andere Frage ist, wenn wir uns mit Menschen aus seiner Umgebung an einen Tisch setzen, dann sitzt er natürlich trotzdem mit am Tisch.
In knapp 40 Minuten stellt sich Olaf Scholz den Fragen des Bundestages. 2 große Themen, seine Corona-Politik und seine Ukraine-Politik. Wir haben in den letzten Tagen vor allem in Deutschland auch eine Diskussion geführt über Fehlerkultur. Die hat sich vor allem gerichtet gegen die Russlandhaltung des jetzigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Der hat dann zum Beispiel gesagt, mein Festhalten an Nord Stream 2 war ein Fehler. Sollte Olaf Scholz auch mal den Satz in den Mund nehmen, ich habe Fehler gemacht?
Ja, die Geschichte Frank-Walter Steinmeiers als Außenminister zweimal und mit seiner Russlandpolitik reicht natürlich viel weiter zurück als die von Olaf Scholz. Also insofern kann man jetzt Olaf Scholz das alles so nicht vorwerfen, also jedenfalls nicht. Deswegen hat er sich natürlich schon gegen Steinmeier gerichtet. Und mich hat tatsächlich das auch erstaunt, was Steinmeier gesagt hat, diese Entschiedenheit, mit der er im Grunde genommen sein eigenes Handeln in der Russlandpolitik dann auf einmal komplett als fehlerhaft erklärt hat. Das hat mich tatsächlich schon sehr erstaunt.
Es hat ja in den Wochen vorher, aber bei ihm zumindest, ja auch so eine gewisse Ruhephase gegeben in der Auseinandersetzung mit seiner Russlandpolitik. Da hat er sich oft zur Situation der geflüchteten Menschen geäußert, weniger zum großen Bild und seiner eigenen Verantwortung. Aber ich verstehe Sie schon richtig, dieses Herumdenken auf dem, was falsch gelaufen ist, das ist nicht zielführend?
Ja, also es ist natürlich zielführend, weil man will ja für die Zukunft lernen. Was mir tatsächlich ein bisschen weit geht, ist dieses, das ist natürlich auch politisch motiviert, es ist auch alles unter dem Eindruck der furchtbaren Bilder und dessen, was wir sehen, dessen auch, was die Menschen erzählen, die zu uns kommen und deren Stimmen man hört aus Mariupol oder Cherson oder anderen Städten. Was ich tatsächlich schwierig finde, ist, dass man jetzt so tut, als sei die deutsche Außenpolitik oder es entsteht der Eindruck, als sei die deutsche Außenpolitik und sozusagen Europa seit 20 Jahren habe sie sozusagen auf Butscha zugesteuert. Es gibt diese Haltung, die sagt, man hat das immer schon gesehen. Es gibt auch russische Intellektuelle und Oppositionelle, die gesagt haben, natürlich auch in der Ukraine, wir kennen die Russen, ich habe das oft gehört in der Ukraine, wir wissen, was da passiert, es gab die Zeichen der Zeit. Ich bin da nicht so sicher. Ich bin da nicht so sicher. Also, dass man alle Anstrengungen, Handel durch Wandel, Kulturaustausch, Wirtschaftsbeziehungen, diplomatische Beziehungen, dass man jetzt so tut, als sei das alles nicht ein wie auch immer retardierendes Moment gewesen für diesen Krieg, dass man den sozusagen wenigstens für diese Jahre verhindert hat, sondern so wird es ja manchmal wahrgenommen als etwas, was eigentlich fast wie eine Einladung gewirkt hat. Wir treten Putin nicht harsch genug entgegen und jedes Zeichen von Schwäche, jedes Einlenken ist eine Einladung zur Eskalation. Und da bin ich nicht sicher, weil wenn man sich anschaut, was Putin selber gesagt hat, dann ist das ja über lange Zeit durchaus widersprüchlich gewesen. Gestern ist ein Clip nochmal aufgekommen, wo er selber vor Jahren gesagt hat, er hat selbst gesagt, er respektiere die Souveränität der Ukraine, er bedauert, dass er keine Verwandtschaft in der Ukraine hat, er höre die ukrainische Sprache gerne, also auch diese Töne hat es gegeben.
Aber zum Beispiel kommentiert der Leiter unseres Hauptstadtbüros, Stefan Detjen, zu Angela Merkel, die ja jetzt sich Anfang der Woche nochmal zur NATO geäußert hat. Da hat Zelensky ja gesagt, ihr habt verhindert, dass wir in die NATO kommen. Merkel hat quasi nur verlautbaren lassen, dass sie zu dieser Entscheidung steht. Kein Anzeichen von Selbstkritik. Stefan Detjen, der kommentiert das als abgebrühten Rationalismus, dass zum Beispiel Angela Merkel an einem Tag den von Putin vergifteten Alexei Nawalny in der Berliner Charité besucht und dann am nächsten das, Zitat, toxische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 zur rein privatwirtschaftlichen Angelegenheit abtun konnte. Das ist doch aber auch ein Fakt deutscher Außenpolitik gewesen, oder? Und auch da würde ich sagen, ist dann Olaf Scholz auch in seiner kurzen Amtszeit schon wieder verantwortlich. Er hat auch bis zuletzt gesagt, Nord Stream 2, das ist privatwirtschaftlich.
Ja, das hat er tatsächlich gesagt, das ist richtig, natürlich. Also was mir daran einfach fehlt ist, oder was ich schwierig finde, ist politische Entscheidungen unter dem Eindruck der jetzigen Situation ohne den damaligen Kontext zu bewerten. Natürlich kann man das machen und kann sagen, es gibt diese beiden Überlegungen, dass man sagt, man hätte einfach viel, viel früher Putin entgegentreten müssen, nach 2008 dem Georgienkrieg, spätestens nach der Krim-Annexion, spätestens nach seinen der Unruhe und der Manipulation im Donbass. Das alles hätte man tun können. Aber genauso gibt es natürlich Überlegungen, dass man sagen kann, dann wäre man eher da gewesen, wo man heute ist. Dann hätte man eher noch eine Eskalation hervorgerufen. Und ich tue mich tatsächlich, also ich habe ein großes Problem damit, mit so einer teleologischen Betrachtungsweise, die davon ausgeht, dass im Grunde genommen 99 oder 2000, als Putin an die Macht gekommen ist, eigentlich schon klar war, was heute passiert. Und Angela Merkel hat damals, als sie Nawalny in der Charité besucht hat, hat sie ein Signal ausgesendet an Wladimir Putin, von dem sie damals schon sehr ernüchtert war. Und das Signal war ganz klar, wir können uns ein Russland ohne dich sehr wohl vorstellen. Und es gibt Oppositionelle und es gibt Figuren, mit denen wir genauso kommunizieren wie mit dem russischen Präsidenten. Und das hat Putin natürlich sehr geärgert und sehr gefuchst.
Sonja Zikri ist bei uns. Sie ist Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Und Sie waren gerade in der Ukraine. Das ist ein riesiges Land. Lassen Sie uns über die Identität dieses Landes sprechen. Es heißt jetzt immer die Ukraine. Tatsächlich haben wir vorher oft gesprochen, dass es einen Osten und einen Westen des Landes gibt. Wie viel ist davon gerade zu spüren, wenn man das Land bereist?
Also das, was mich am meisten auch beeindruckt hat oder was wir sehr, sehr häufig gehört haben, war, wie sehr die Ukrainer erstaunt sind, also sowohl im Westen, in Lemberg, Ivano-Frankivsk, Lutsk, als auch in Kiew oder Zhytomyr, wie sehr die Ukrainer beeindruckt sind von ihrer neuen Einigkeit. Die Ukraine ist ein Land, das mit seinen eigenen Widersprüchen, mit ganz, ganz unterschiedlichen historischen Erfahrungen, Zugehörigkeiten, kulturellen Prägungen umgeht. Das ist der Reichtum dieses Landes. Und fast jeder Ukrainer, also sie waren regelrecht ergriffen davon, dass sie gesagt haben, ein Wunder ist geschehen, wir hätten nie geglaubt, dass wir so einig sein könnten.
Woran liegt diese Uneinigkeit, die es vor dem Krieg gegeben hat?
Also wenn man sich die ukrainische Geschichte anguckt, dann sieht man ja, dass die Ukraine eine eigene souveräne Staatlichkeit Anfang des 20. Jahrhunderts ja nur ganz wenige Jahre gehabt hat. Dann war sie als ukrainische Sowjetrepublik Teil der Sowjetunion und ein Territorium, auf dem sie souverän staatlich und als Nationalstaat agieren kann, das hat sie ja eigentlich erst nach dem Zerfall der Sowjetunion bekommen. Und die historischen Erfahrungen sind ja zum Teil völlig unterschiedlich. Also auch die Zugehörigkeit zu feindlichen Ländern, zu feindlichen Blöcken. Der Westen ganz stark geprägt durch, ganz stark katholisch geprägt durch Polen, durch Litauen. Der Osten geprägt durch den Zarismus anfangs, dann die Sowjetunion, die frühe Sowjetunion, dann natürlich auch der deutsche Einmarsch. Also das Leid des Westens ist nicht das Leid des Ostens und das Leid des Ostens ist nicht das Leid des Westens. Ein Beispiel dafür, der Holodomor, von dem wir auch schon oft gehört haben, das Verbrechen, das die Sowjetunion in der Zwangskollektivierung eben Millionen hat verhungern lassen durch Konfiszierung von Getreide. Das ist etwas, was sich auf die westlichen Städte, auf Lemberg, auf Czernowitz nicht erstreckt hat, weil das damals nicht Sowjetunion war.
Wir hören in diesem Zusammenhang manchmal den Namen Stefan Bandera. Das war ein Nationalist. Das ist ein Mann, der ist vom KGB ermordet worden am Ende seines Lebens. Er hat aber zeitweise auch mit der Wehrmacht zusammengearbeitet. Ist auch ein Kollaborateur. Ein Mann, den unter anderem der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, als unseren Helden bezeichnet. Wessen Held ist das?
Andriy Melnyk, der ukrainische Botschafter, stammt aus Lemberg und in Lemberg sieht man tatsächlich neuerdings noch mehr, aber immer schon Stepan Bandera Embleme, Anzeichen, die Farben des militärischen Flügels der Organisation von Stepan Bandera, der UPA, das ist schwarz-rot, das ist ganz klar im Westen verankert. Und er war tatsächlich also man hat Museen im Westen von Bandera in Ivano-Frankivsk, man hat Straßen nach ihm benannt, man hat Denkmäler. Das ist aber etwas, was sich sehr auf den Westen beschränkt. Er war ein ukrainischer Nationalist. Er hat diesem Ziel alles untergeordnet. Er hat, das war für die erste Hälfte oder für die Frühzeit des 20. Jahrhunderts ja so ungewöhnlich nicht. Er hat mit Hitler sehr stark sympathisiert. Er war ein großer Hitler-Bewunderer. Er war antisemitisch, wie viele damals. Er hat gehofft, dass durch die Deutschen die ukrainische Staatlichkeit einen Aufwind bekommt. Und das ist den Deutschen aber dann zu weit gegangen. Sie haben ihn mitgenommen und in ein KZ, ein Ehrenhäftling dann auch behalten. Aber diese Bandera-Begeisterung ist tatsächlich etwas, was sie in Kiew so nicht mehr finden. Und je weiter sie nach Osten kommen, finden sie es umso weniger, weil er dort als Faschist gilt. Und insofern ist diese Aussage, er ist ein Freiheitsheld der ganzen Ukraine, das würde ich so nicht bestätigen.
An diesem Beispiel kann man dann vielleicht auch die Frage noch weiterstellen, wenn dieser Krieg irgendwann vorbei sein sollte, dieses geeinigte Land, wird es dann wieder in zwei Blöcke, in zwei Gedankenwelten zurückfallen?
Ich glaube, das ist im Moment gar nicht so die große Frage, ob das wieder so zerfällt, weil die Ostukrainer ja auch nach Westen flüchten und dort auf große Solidarität treffen. Dieses Gefühl der Einigkeit ist sehr, sehr groß. Es werden Firmen verlagert aus Mariupol, aus Kiew, die dann in Galizien, also um Lemberg oder in Volhynien, sich ansiedeln. Ich glaube, die große Frage wird dann irgendwann mal sein, ob die Ukraine, die im Moment natürlich so furchtbar bedrängt ist und von Russland eben so mit Aggression und Gewalt und Verbrechen überzogen wird, irgendwann wieder die Kraft findet, auch einen differenzierteren Blick auf ihre eigene Vergangenheit zu werfen. Und das wird sehr, sehr lange dauern. Also mir hat ein Wissenschaftler hat mir gesagt, ein ehemaliger Gulag-Dissident, er hat gesagt, ja, wir wissen, ich habe mich oft dafür eingesetzt, dass wir uns mit Polen aussöhnen. Es hat Massaker von Ukrainern in Polen gegeben, an polnischer Zivilbevölkerung gegeben. Aber das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um darüber zu reden.
Wir wollen hier die Themen des Tages ordnen. Dazu gehört auch, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt gegen die von ihm angekündigte freiwillige Isolation von Corona-Infizierten ab Mai ist. Vorgestern Abend hat er das bekannt gegeben, einheitliche Entscheidung von Bund und Ländern. Gestern Abend sagt er das hier bei Markus Lanz in der Talkshow.
Das Signal, was davon ausgeht, dass jemand, der isoliert ist, das dann selbst entscheidet, ob er zu Hause bleibt oder nicht, das ist so negativ, so verheerend, dass man an diesem Punkt eine Veränderung machen muss tatsächlich. Also, dass man diese Isolationsordnung so nicht machen kann.
Das hätte man auch vorgestern schon wissen müssen, wissen können. Die Frage ist, hat Lauterbach keinen politischen Instinkt oder ist er tatsächlich die tragische Figur der Ampel?
Ich glaube, er ist einfach immer noch, obwohl er ja nun auch schon einige Monate im Amt ist, er hat sich da noch nicht so richtig reingefunden, was eigentlich, also wie ein Minister handelt und wie er auftritt. Weil ich finde es zum Beispiel ein Unding, dass er in einer Talkshow derartige Dinge bekannt gibt. Also und ich glaube, er hat heute Morgen getwittert, also er kündigt es in der Talkshow an, dann geht er auf Twitter und dann wird es regelrecht verkündet, also wo ich mich dann auch so frage, man muss dann schon wissen, dass man Minister ist und dass man ministerial handelt und verkündet. Und inhaltlich ist es natürlich ein einziges Hü-Hott.
Die Frage ist natürlich auch, ob das überhaupt schon abgesprochen ist mit den Kolleginnen und Kollegen der Länder, mit dem Rest der Ampel. Das hier hat Alena Büchs heute Morgen bei uns gesagt. Sie ist die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur mit ihr darüber gesprochen, was eigentlich passiert, wenn so offene Widersprüche auftreten. Sie sagt, die haben Effekte darauf, wie Menschen mitmachen, kann auch Vertrauen zerstören. Und dann sucht Frau Büchs nach diplomatischen Worten.
Deswegen haben wir sehr darauf gedrungen und sagen das auch, dass die Information und die Kommunikation möglichst besser werden sollte. Und ich sage jetzt mal so, das Beispiel mit der Isolation war jetzt vielleicht ein Beispiel dafür, wie es nicht unbedingt fantastisch gelaufen ist.
So, da sind Sie auf jeden Fall einer Meinung. Ich würde da vielleicht dagegen halten, immerhin gibt es eine Korrektur, immerhin gibt es eine Fehlerkultur, auch wenn die öffentlich stattfindet.
Ja gut, aber das ist ja jetzt, also da würde ich jetzt mal sagen, das ist ja nun das Mindeste.
Man hätte auch einfach darauf festhalten können an der Geschichte. Die Sache ist raus, wir ziehen das durch.
Also da merkt man dann, es scheint ihm dann irgendwie so ernst nicht gewesen zu sein. Sonst hätte er das vorbereitet, hätte sich mal kundig gemacht, was das nach sich zieht und welches Signal das aussendet und ob es wirklich das Signal ist, das er aussenden möchte. Ich glaube, was man einfach merkt, ist, dass in dem Maße, in dem Corona seinen Schrecken verliert, die Sachen, ich sag's mal ganz vorsichtig, glaube ich schon für einen großen Teil der Menschen einfach auch beliebig werden. Er sagt es nicht, er sagt es in einer Talkshow und das Signal, was ich in dem Fall tatsächlich einfach nicht gut finde, ist, dass er eigentlich zu verstehen gibt, im Grunde ist es ihm auch dann fast egal.
Kann man das dann auch zur Impfpflicht sagen? Lauterbach hat da ja keinen eigenen Entwurf vorgelegt, im Sinne, dass er als Minister einer Regierung etwas vorlegt. Die Ampel hat gesagt, wir lassen den Bundestag entscheiden, wir wollen das parteiübergreifend diskutieren. Jetzt haben wir die Tatsache, dass es vielleicht eine Impfpflicht ab 60 geben soll. Die Union sagt schon, diesem Kompromiss stimmen wir nicht zu. Am Ende wird es überhaupt keine Impfpflicht geben. Ist das auch ein Verdienst dieser Politik des Bundesgesundheitsministers?
Also wenn man es jetzt mal ganz positiv sehen würde, dann könnte man sagen, man merkt, dass Corona einfach nicht mehr so gefährlich ist. Sonst würden alle mit einer etwas größeren Ernsthaftigkeit da dran gehen. Und jetzt sozusagen dieses sich langsam da so rauszuschleichen und zu sagen, ach, machen wir oder machen wir nochmal anders oder machen wir dies oder machen wir dies, das nimmt doch keiner mehr ernst.
Naja, vielleicht nimmt es dann irgendjemand wieder im Herbst ernst. Neue Variante, wir gehen alle wieder mehr rein.
Und die Erfahrung von Corona der letzten Jahre wäre dann werden es alle wieder ernst nehmen, dann wird es wieder panische Reaktionen geben und dann wird man auch wieder härter da reingehen. Aber im Moment ist das schon alles sehr Kraut und Rüben.
Aber muss man dann nicht am Ende sagen, dieser Minister hat dort keinen Platz in dieser Regierung?
Das kann man natürlich immer sagen. Ich glaube, also das würde ich so jetzt erstmal noch nicht sagen. Andere Minister machen auch Fehler. Ich finde es mit der Talkshow kein gutes Signal an den demokratischen Diskurs. Ob jetzt Lauterbach, also wenn es jetzt dazu führen würde, dass sofort die Intensivstationen überlastet sind, dass vulnerable Gruppen sofort wieder ganz bedroht wären, dann wäre es nochmal was anderes. Aber ich finde es vor allen Dingen ein Kommunikationsdesaster.
Heute Morgen gab es bundesweit 4 Festnahmen, 46 weitere Verdächtige, 61 durchsuchte Objekte, hunderte Polizisten im Einsatz in 11 Bundesländern. Sehr viele Zahlen. Es geht um die Bundesanwaltschaft, die bundesweit gegen kriminelle Rechtsextremisten vorgegangen ist. Die Innenministerin Nancy Faeser, die hat vor gut 2 Wochen Prävention und Härte angekündigt bei einem neuen Maßnahmenkatalog, den sie vorgestellt hat. Sehen Sie einen neuen Blick auf Rechtsextremismus durch die Ampel?
Ja, sie hat das ja sehr früh gesagt. Also direkt nach ihrem Amtsantritt hat sie gesagt, ganz dezidiert, die rechtsextreme Gewalt oder die rechtsextreme Gewalt, so sinngemäß, ist die größte Bedrohung für unser freiheitlich-demokratisches Miteinander, sinngemäß. Und das ist schon etwas anderes, weil ja in den letzten Jahren auch durch Terroranschläge mit islamistischem Hintergrund oder dschihadistischem Hintergrund darauf sehr, sehr stark in der Öffentlichkeit der Fokus gelegen hat. Und das scheint sich jetzt zu ändern. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, muss man sagen, es wird auch Zeit.
Gudula Geuter, die holen wir dazu. Sie ist aus unserem Hauptstadtstudio, beobachtet dort unter anderem deutsche Innenpolitik. Frau Geuter, ist das ein Beleg dafür, dass wir einen neuen Blick auf Rechtsextremismus bekommen?
Das ist eine Vermutung, die nahe liegt wegen des schillernden Bildes, des vielfachen Bildes, das Horst Seehofer, der frühere Innenminister, immer wieder verbreitet hat. Es ist aber eigentlich, wird es dem Agieren auch der Großen Koalition nicht ganz gerecht. Wir haben hier 4 Festnahmen wegen eines ganzen Geflechts von rechtsextremistischen Organisationen mutmaßlich, zu denen wir sicherlich auch gleich noch kommen. Aber eines davon ist, dass die rechtsextremistische Vereinigung Combat 18 Deutschland, die schon eben von Horst Seehofer verboten wurde, weitergeführt wurde. Das ist eben einer der Vorwürfe hier. Horst Seehofer hat dafür gesorgt, dass die geeinten deutschen Völker und Stämme, das sind nun eher Reichsbürger, aber das geht auch in die rechtsextremistische Richtung, verboten wurden. Nordadler ist klar rechtsextremistisch, Sturmbrigade 44, Wolfsbrigade 44, klar rechtsextremistisch. Und es hat einen ganz umfangreichen Maßnahmenkatalog gegen Rechtsextremismus gegeben, der Großen Koalition, von dem sich der von Nancy Faeser, wenn man ehrlich ist, nicht wesentlich unterscheidet. Und auch Horst Seehofer Seehofer, zumindest der späte Horst Seehofer, hat immer wieder gesagt, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr darstellt. Aber dieser Eindruck, dass es mit einer neuen, eben liberaler, wenn man so will, linker orientierten Regierung erst richtig losgehe, der ist weit verbreitet.
Lassen Sie uns das gleich noch weiter diskutieren. Vorher vielleicht noch eine Verständnisfrage. Sie haben gerade schon Combat 18 Deutschland genannt. Gegen wen ist die Bundesanwaltschaft denn noch vorgegangen?
Im Zentrum steht eine andere Gruppierung, das ist Knockout 51. Das ist eine Gruppierung, die als nicht rechtsterroristisch, sondern kriminelle Vereinigung geführt wird von der Bundesanwaltschaft. Und die mit dem Schwerpunkt Eisenach richtig versucht haben soll, ein Nazi-Kiez, heißt es, zu schaffen, sich dort als bestimmende Ordnungsmacht zu etablieren und dabei zu provozieren, aber auch wirklich handfeste, schwere Körperverletzungsdelikte zu begehen. Und im Mittelpunkt all dieser Aktivitäten steht eine Figur, und diese Figur hat die Ermittler auf ein ganzes Geflecht von Organisationen geführt. Darunter ist dann auch eben nochmal der Versuch, Combat 18 weiterzuführen. Darunter sind aber zwei andere Organisationen, mit denen die Ermittlungen erst, und auch das zeigt, dass das schon älter ist, 2019 begonnen haben, nämlich die sogenannte Atomwaffendivision Deutschland und das Sonderkommando 1418. Das waren also jahrelange im Geheimen geführten Ermittlungen gegen Organisationen, die ganz offen rechtsextremistisch aufgetreten sind und die richtig eine rechtsextremistische Herrschaftsform etablieren wollten, mithilfe von Anschlägen, mithilfe von Chaos, das man schaffen wollte.
Jetzt haben wir gerade vom späten Horst Seehofer gehört, aus der letzten großen Koalition, Frau Geuter. Frau Zekri, Sie haben nach dem rechtsextremistischen Attentat von Hanau vor 2 Jahren in einem Artikel der Süddeutschen geschrieben, die Deutschen würden sich in puncto Rechtsextremismus, Zitat, selber täuschen, sich selber etwas vormachen. Sind wir da vielleicht an einem Punkt mittlerweile, ist das vielleicht heute ein Beleg dafür, dass wir da etwas genauer hinschauen?
Also wenn Nancy Faeser hingeht und sozusagen als eine ihrer ersten Aussagen den Kampf gegen den Rechtsextremismus nennt und auch jetzt sozusagen sich diese Razzia, natürlich ist sie länger vorbereitet, aber die jetzt auch so passiert und auch dieses gewalttätige und bedrohliche Geflecht an die Öffentlichkeit bringt, dann sind das alles Elemente, die dazu beitragen, dass man sich damit noch mal mehr auseinandersetzen muss. Was die Sicherheitsorgane tun, ist ja das eine. Aber das Gefühl der Bedrohung in der öffentlichen Debatte hat sich ja spätestens nach der Silvesternacht in Köln, aber auch dann durch Terroranschläge, hat sich doch sehr darauf konzentriert, was ist eigentlich mit muslimischer Gewalt, muslimischer Antisemitismus, dschihadistischer Terror, die Terrorgefahr. Und das Gefühl von Bedrohung war in der Öffentlichkeit immer stärker ausgerichtet auf die Gefahr aus diesem Bereich. Und selbst nach dem Mord an Walter Lübcke und so und so viele Jahre nach dem NSU hat es diese Alarmierung, also diese Wachheit gegenüber ersten Anzeichen von Gewalttätigkeit, von Rechtsextremismus in der Öffentlichkeit, habe ich so nicht gesehen.
Sonja Zekri ist immer noch bei uns, Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Frau Zekri, ich habe es eingangs erwähnt, das war Ihr erstes Mal. Würden Sie wiederkommen?
Sehr gerne.
Wunderbar.